Earth Hour? Earth Hour.
Earth Hour bedeutet für mich, mich einen Tag lang mit Menschen auf der ganzen Welt verbunden zu fühlen.
Eine ganz besondere, positive Stimmung.
Richtig viel Spaß.
Ein ganz klares Zeichen für den Klimaschutz, was hoffentlich auch diejenigen wachrüttelt, die sich bisher noch nicht so mit diesem Thema auseinandergesetzt haben.
Die Earth Hour, eine weltweite Aktion des WWFs. Licht aus, Klimaschutz an.
Schönen guten Abend im Freien Radio Neumünster. Die Earth Hour 2021 beginnt genau jetzt mit ein bisschen Verspätung am 27. März um 20.30 Uhr Ortszeit. Ja, bei Millionen Menschen auf der ganzen Welt in tausenden Städten und Unternehmen gilt für eine Stunde Licht aus, Klimaschutz an. Gemeinsam wollen wir so ein globales Zeichen für den Klimaschutz und einen lebendigen Planeten setzen. Zur Earth Hour des WWF gehen jetzt nicht nur die Lichter am Museum Tuch und Technik, an der Anschaukirche, der Vizelinkirche und am Wasserturm in Neumünster aus. Bisher haben 544 Städte und Gemeinden ihre Unterstützung für die WWF-Aktion angekündigt. Im Vorjahr waren es noch 373. Sie löschen die Beleuchtung an hunderten Wahrzeichen, Kirchen, Museen und Denkmälern. Dies ist eine Rekordzahl zur 15. Earth Hour. Dazu beteiligen sich in Deutschland bisher 232 Unternehmen an 356 Standorten, genauso wie tausende Menschen, die bei sich zu Hause ein Zeichen am Lichtschalter für den Klimaschutz setzen. Also macht es euch mit einer Tasse Tee gemütlich, schaltet das Licht aus und begeht mit uns gemeinsam die Stunde der Erde. Heute wollen wir aber nicht nur ein Zeichen setzen und gemütlich Tee trinken, sondern aufklären und vor allem auch alle informierten Kräfte in Neumünster aufrufen, den Protest gegen Klimasünden zu organisieren und auf die Straße zu tragen. Und ich habe mir heute als Gast Katja Schulz eingeladen. Sie ist Sprecherin der Ortsgruppe Neumünster und ja, des Verkehrsclubs Deutschland VCD. Hallo Katja.
Moin. Hallo Ingo.
Hallo. Ja, magst du dich kurz vorstellen, Katja?
Ja, ich habe mich als Klimaaktivistin die letzten 2 Jahre versucht in Neumünster. Es geht darum, den Klimaschutz auf die Stadt runterzubrechen. Also man kann ja viel demonstrieren, aber es wird konkreter, wenn man sich direkt mit dem, was wir hier haben, vor Ort beschäftigt. Das ist ganz wichtig, weil die kleinen Schritte sind oftmals zielführender als große Dinge, die man anpackt.
Mhm. Ja, die nächsten Jahre werden ja im Kampf gegen die Klimakrise entscheidend sein. Und wenn es uns nicht gelingt, die Erderhitzung zu bremsen, dann drohen Mensch und Natur ja katastrophale Konsequenzen. Jede sechste Art könnte aussterben. Waldbrände werden häufiger. Dürren und Überflutungen werden heftiger. Ja, und schon jetzt trifft die Klimakrise diejenigen besonders hart, die am wenigsten zur Erderhitzung beitragen. Für die deutsche Klimapolitik der nächsten Jahre ist 2021 entscheidend. In den nächsten Wochen und Monaten werden ja die Weichen für den Bundestagswahlkampf gestellt. Kandidatinnen werden nominiert, Wahlprogramme geschrieben. Und schon jetzt im Mai haben wir in Neumünster die Möglichkeit, den bestmöglichen Oberbürgermeister zu wählen. Gestern haben sich die Kandidaten bei uns präsentiert und ihr Wahlprogramm abgespult. Ja, am Klimaschutz, da kommt keine Partei vorbei. Und für mich waren den Antworten zum Klimaschutz nicht so viel zum Mitnehmen dabei, denn die meisten Kandidaten lagen auf einer Linie. Es schien fast so, als hätten sie sich ein wenig abgesprochen. Aber eine Antwort wollte ich doch nochmal anspielen. Das ist die von Tobias Bergmann.
Vielleicht genau das ist jetzt die Schwierigkeit. Ich finde es sehr, sehr wertvoll, dass Neumünster gesagt hat, wir wollen 2035 klimaneutral mit sein. Und wenn man sich die Berichte anschaut, hat ja der Oberbürgermeister damals war sehr, sehr skeptisch mit dem Beschluss gewesen mit 2035. Was an diesem Beschluss ambitioniert, aber was an diesem Beschluss gefehlt hat, ist, dass man einen Plan vorgelegt hat, wie erreichen wir denn das Ziel? Also dann München hat in denselben Tagen, in denen Neumünster diese Entscheidung gefällt hat, auch den 2035er Beschluss gefällt. Aber die hatten schon eine genaue Vorstellung, was muss man denn machen, wo muss man so wie viel einsparen, um Klimaneutralität zu erreichen. Und das verstehe ich als meine Aufgabe als Oberbürgermeister, ist nicht sagen diese Frage, wer hat eine Mehrheit im Rat, sondern der Politik zu sagen, wenn du das Ziel 2035 erreichen willst, dann bedeutet das die und die Schritte. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich glaube nicht, und da bin ich überzeugt, dass es eine Frage ist, wir dürfen keine Eigenheime mehr mitgefährden. Es gibt große Stellschrauben dazu. Das Thema Fernwärme ist dazu eins. Also wie schaffen wir sozusagen die Heizung mit hin? Wir haben davor das Thema Verkehr mitgesprochen. Auch da sind die Stellschrauben. Aber das muss jetzt auf den Tisch gelegt werden. Und das ist das, was ich sagen, bedauert 2019 den Beschluss. Und im Augenblick haben wir noch niemanden nicht den Plan. Und wir reden immer über Einzelfragen damit, aber wir haben kein Gesamtbild. Und das ist Verantwortung eines Oberbürgermeisters und der Verwaltung, diesen Plan vorzulegen.
Ja, es fehlt das Gesamtbild in Neumünster. Zudem werden in der Presse auch Zerrbilder erzeugt. In jüngster Zeit erschienen im Holsteinischen Kurier Artikel zum Thema Flüssigerdgas. Wir wollen heute den Themenschwerpunkt auf diesen fossilen Brennstoff setzen. Katja, du kennst dich gut aus. Was ist das?
Es heißt LNG, also ja. Liquid Natural Gas.
Okay.
Und das ist Flüssiggas. Die meisten von den Hörerinnen kennen das vielleicht als neuen Schiffsantrieb. Und in dem Artikel, der ja gestern im Kurier erschienen ist, auf Seite 7 heißt es, also die Überschrift ist erste LKW-Gastankstelle im Norden, und die Unterüberschrift, die habe ich jetzt etwas umgeschrieben, heißt: Neumünster ist Vorreiter für den klimaschädlichsten Treibstoff, den es zurzeit gibt. Mhm. So würde ich das sagen, weil dieser LNG, der wird sehr grün gewaschen, medial vermarktet. Und die Wahrheit ist leider, dass es eine schmutzige Lüge ist, dieser ach so saubere Antrieb. Der ist natürlich, wenn man ihn verbrennt, sehr rein, und dadurch entstehen wenig Schadstoffe. Aber bei der Förderung dieses Erdgases entstehen schon viel Methanschlupf. Also Erdgas ist ja besteht hauptsächlich aus Methan, und Methan ist 25 mal höheres Treibhausgaswirkung als CO2 hat es. Bei der Förderung entweicht es schon sehr stark in der Atmosphäre, beim Transport und auch bei der Nutzung, also beim Verbrennen. Und das ist das Hauptproblem von diesem Treibstoff. Also da kann man nicht sagen, also das ist wirklich, also habe ich mich schon ein bisschen veräppelt gefühlt von diesem Artikel. Da wird behauptet, das sei eine umweltfreundliche Alternative zu Diesel. Das stimmt einfach nicht. Das ist noch schädlicher als Diesel und noch schädlicher als andere Antriebe, die wir haben. Und das Schlimme ist, dass auch Flüssiggas im Zusammenhang steht mit dem Fracking-Verfahren. Also das wird aus dem Gestein, tiefen Erdgestein herausgepresst mit chemischen, viel Chemikaleinsatz. Schiefergas ist dann Stichwort, und auch unkonventionelle Gasförderung steht da im Zentrum dieser Förderung. Also wenn man das Bild dazu an dem Artikel anguckt, dann sieht man hier zwei große LKWs. Also vorne stehen Personen, die kann man aber nicht einzeln erkennen. Und dahinter zwei große LKWs links von Vogt. Da ist es so, dass dies gefördert wird, dass man jetzt diese Diesel-LKWs verschrottet und dafür LKWs mit anderen Antrieben anschafft. In fünfstelliger Höhe wird diese Verschrottung jetzt momentan gefördert. Das ist auch ein fehlgeleiteter Förderanreiz, muss man sagen. Und da hat sich eben Vogt für den schlechtesten Antrieb entschieden. Und dann der LKW in der Mitte vom Bild, das ist ein LKW von den Stadtwerken, die fahren ja immer in die Müllverbrennungsanlage mit diesen Dosen heißen die, also wo dieser Plastikmüll eben geschreddert und haltbar gemacht in so Blöcken hintransportiert wird. Das ist von der MBA, also mechanische Aufbereitungsanlage, von dem Müll nicht weit in die Bismarckstraße, da wird er dann verheizt und die schaffen sich jetzt auch solche Dinger an und dann steht noch in dem Artikel, dass da die Reichweite hoch wäre. Also man braucht für 2 Kilometer keine große Reichweite eigentlich. Also das ist Quatsch. Mhm. Solche Sachen gehören eigentlich schon lange auf die Schiene, zumal es da in dem Bereich, also von der MDA bis zur Bismarckstraße, auch die nötigen Schienen gibt. Das wäre noch etwas umweltfreundlicher, zumal muss man auch sagen, dass die Müllverbrennung, also die Plastikmüllverbrennung, Plastik ist ja auch nichts anderes als ein fossiler Brennstoff, der noch vorher anders genutzt worden ist. Ja. Und dann im Bildhintergrund ist noch ein großer Gastank zu sehen, da steht drauf Norvatec, das ist eine russische Firma, die hat angekündigt, dass sie ihre Erdgasförderung bis 2035, da sollten wir eigentlich schon lang keinen fossilen Brennstoff mehr fördern, verdreifacht, also die Mengen werden verdreifacht und das Ganze wird gefördert in den nördlichsten Gebieten, also die haben die nördlichste Förderstelle weltweit und das ist auf der Halbinsel Jamal. Mhm. Da leben ganz wenige Menschen, das ist ein ganz, also das ist in Sibirien, eine riesige Halbinsel, da wohnen die Nenzen, heißen die, das ist ein,
indigenes Volk,
genau, die leben von Rentierzucht und die haben schon seit 2017 das Problem, dass immer wieder Gasexplosionen da von alleine passieren, weil da die Permafrostböden jetzt auftauen und da geht diese Firma rein und freckt dann die das Gas raus und das ist natürlich auch verbunden mit viel Naturzerstörung oder Landschaftszerstörung.
Und großen dann, Gefahren, ne? Das ist durch Fracking.
Ja. Genau. Mhm. So ist es. Also das ist auf diesem Bild zu sehen. Das kann man sehen, wenn wir ein bisschen Hintergrundwissen haben. Und diese Gruppe, die sich da gebildet hat, das ist auch eigentlich ein Skandal. Future Fuel Clusters heißen die. Und da ist Firma Vogt, andere Logistiker, das Land Schleswig-Holstein und auch die SWN dabei. Also unsere Stadtwerke. Wir sind ja die Bürgerinnen und Bürger von Neumünster, sind die Besitzer von diesen Stadtwerken und die machen einfach, was nicht in unserem Sinne ist. Die arbeiten gegen den Klimaschutz und das geht nicht. Wir müssen als Bürgerinnen und Bürger mehr diese Sachen kontrollieren, diese Tochterfirmen oder Tochterinitiativen von der Stadt. Das ist unser Ding. Mhm. Das geht nicht so.
Was würdest du als alternative Brennstoffe vorschlagen jetzt für die LKW?
Also wir brauchen eigentlich, wir müssen mal gedanklich ab von dem, dass wir immer, wir sitzen eigentlich noch gedanklich in der Höhle und verbrennen am Lagerfeuer und verbrennen da Zeug. Und das muss aufhören. Also wir müssen komplett umdenken, Sonne, Wind, Wasserkraft, das ist die Zukunft und da braucht man keinen Brennstoff dafür. Also man kann Elektrizität viel erzeugen. Es muss auch viel mehr Elektrizität erzeugt werden, als es jetzt gibt. Und dann kann man LKWs auch mit Batterien sogar fahren lassen. Die sind zwar enorm schwer, solche LKWs. Also 7 Tonnen für so einen normal großen Bus. Allein schon die Batterie. Aber da gibt's auch noch einen anderen andere Alternative, und zwar sind es Oberleitungen. Mhm. Da gibt's eine andere Logistikunternehmen, und zwar Firma Bode. Die hat zwischen Hamburg und Lübeck eine Teststation mit Oberleitung, und da fahren immer diese LKWs mit den Oberleitungen hin und her. Mhm. Das ist jetzt schon im Test. Es gibt auch schon Pläne, die ganzen langen Autobahnkilometer, die es in Deutschland gibt, mit Oberleitungen zu verkabeln. Und da können dann die LKWs fahren, und das hat einen Wirkungsgrad, das Ganze, von 90%. Also die Energie, die man reinsteckt, 100%, kommen 90% unten an den Rädern an, kann umgesetzt werden.
Okay.
Jetzt bei synthetischen Kraftstoffen im Gegensatz dazu, da gehört auch im weitesten Sinne Wasserstoff dazu. Das ist zwar kein synthetischer Kraftstoff, aber man kann das umwandeln, praktisch wie ein synthetischer Kraftstoff. Da verpufft 90% und kommt nur 10% an. Das war eigentlich gedacht, diese synthetischen Kraftstoffe oder auch Wasserstoff, als Zwischenlager, wenn man viel Energie erzeugt hat, zum Beispiel mit einem Windrad. Mhm. Da gibt's ja Zeiten, da bläst der Wind unheimlich viel, und dann gibt's auch viel Energie plötzlich, die kann man gar nicht so aufbrauchen, und dann brauchen wir Zwischenspeicher. Gibt's unterschiedliche Möglichkeiten, da brauche ich jetzt nicht drauf eingehen. Und da ist so ein E-Fuel oder so ein synthetischer Kraftstoff eben gut, dass man das also umwandeln kann und dann auch zu einer anderen Zeit Methanol auch zum Beispiel verbrauchen kann. Aber heutzutage oder jetzt momentan ist es so, dass es halt aus Erdgas, also aus fossilen Brennstoffen, sowas hergestellt wird, diese E-Fuels. Mhm. Genauso auch viel Wasserstoff wird so umgewandelt mit fossilem Gas, und das geht einfach nicht.
Ja.
Also das ist ein Unterschied, ob man grünen Wasserstoff hat oder das, was halt meistens jetzt so. Also auch diese Wasserstofftankstelle, die kommen wird, also ist die Frage, ob die überhaupt so grün ist, wie sie angepriesen wird.
Du meinst für Autos oder
für LKW soll ja im Industriegebiet mhm. Süd, da wo jetzt auch die Gastankstelle aufgebaut wird, soll ja eine Wasserstofftankstelle installiert werden.
Ja.
Deswegen hat sich ja diese Gruppe zusammengefunden, und das ist schon, also Future Fuels Clusters.
Hört sich erstmal gut an, ne?
Also hört sich sehr gut an, aber es ist überhaupt nicht grün, sondern die arbeiten gegen den Klimaschutz, muss man sagen. Und das ist ja wirklich.
Das will ich nicht unbedingt sagen, aber sie es sind keine Vertreter, sage ich mal, von Klimaschutzinitiativen dabei. Das ist so ein bisschen, was stört vielleicht. Es ist hauptsächlich aus der Wirtschaft, setze ich das zusammen. Und die Wirtschaftsagentur betreibt auch die Homepage sozusagen, dieses Future Fuels Cluster.
Mhm.
Ja. Und zur Subventionierung können wir vielleicht einen Artikel von Analyse und Kritik gleich mal bringen. Denn die Bundesregierung hat ja in so einem Anti-Klima-Deal, kann man es sagen, dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump 1 Milliarde Euro Subventionen für US-Flüssigerdgas angeboten. Und den wollen wir uns jetzt einfach mal anhören. Er ist bereits aus dem Februar 2021. Hoffe, das habe ich jetzt parat. Ja, da ist er schon.
Als Kanzlerkandidat und Vizekanzler SPD Olaf Scholz kürzlich die SPD-Wahlkampfstrategie für die Bundestagswahl vorstellte, fiel ein Wort immer wieder: Klimaschutz. Nicht einmal 24 Stunden später wurde dann belegt, was schon letztes Jahr behauptet wurde. Scholz hat der Trump-Administration einen dubiosen Anti-Klima-Deal vorgeschlagen. Die Deutsche Umwelthilfe veröffentlichte vertrauliche Dokumente, in denen Scholz den USA 1 Milliarde Euro an Subventionen für die geplante Terminals für Flüssiggas, LNG, in Wilhelmshaven und Brunsbüttel zusichert. Voraussetzung: die USA geben ihren massiven Widerstand gegen den Bau der Nord Stream 2 Pipeline auf, die Erdgas aus Russland nach Deutschland transportieren soll. Die Bundesregierung lehnte es letztes Jahr noch ab, diese Dokumente zu veröffentlichen oder ihre Existenz zu bestätigen. Die Aufdeckung der deutschen Umwelthilfe zeigt, sobald es um die Interessen der Öl- und Gaslobby geht, ist Scholz der Klimaschutz offenbar doch nicht so wichtig. Ein klassischer Fall von Heuchelei. Umso wichtiger, sich die Hintergründe dieser Affäre vor Augen zu führen. In der Debatte wird Erdgas meist als Brückentechnologie dargestellt. Wenn wir aus Kohle und Atomkraft aussteigen, brauchen wir Erdgas als Übergangslösung, bis wir den Energiebedarf vollständig mit erneuerbaren Energieträgern sichern können. Dieses Narrativ ist maßgeblich von Öl- und Gasmultis wie BP, Shell, Total und Co. in die Welt gesetzt worden. So berichtete 2015 The Guardian von mindestens seit 2011 laufenden Lobbykampagnen der Öl- und Gasriesen auf EU-Ebene, die für die Unterstützung neuer Gasinfrastruktur unter dem Schlagwort der Brückentechnologie werben. Doch die Argumentation der fossilen Konzerne ist auf mehreren Ebenen falsch, wie zuletzt eine Studie des Scientists for Future zeigte. Methan, der Hauptbestandteil von Erdgas, tritt bei der Förderung, Lagerung und dem Transport von Erdgas aus und hat in den ersten 20 Jahren eine 87-mal höhere Treibhauswirkung als CO2. Zu der Austrittsmenge fehlen zwar exakte Daten, aber letztlich geht es nur um die Frage, ob die Netto-Treibhauswirkung von Erdgas genauso hoch wie die von Kohle oder noch viel schlimmer ist. Von einer sauberen Alternative kann in keinem Fall die Rede sein. Hinzu kommen die negativen Auswirkungen der Erdgasförderung durch Fracking. Bei diesem Förderverfahren werden mit einem Chemikalienmix Risse in tiefen Gesteinsschichten erzeugt, um das Gas aus sonst unzugänglichen Quellen gewinnen zu können. Das Umweltbundesamt kam bereits 2012 zu dem Ergebnis, dass dabei erhebliche Risiken für das Grundwasser bestehen. 4 Jahre später wurde das auch für das Fracking-Gebiet im Pavilion in den USA belegt. Ohnehin ist der Wasserverbrauch beim Fracking riesig und die Entsorgung des giftigen Wassers bereitet große Probleme. Deshalb gab es hierzulande bis dato erfolgreichen Widerstand gegen die Fracking-Bestrebungen und in Staaten wie den USA, Argentinien oder Kolumbien entstanden große Protestbewegungen. Die Studie der Scientists for Future kommt zudem zu dem Schluss, dass die Erdgasversorgung in Deutschland und der EU ausreichend gesichert ist. Bestehende Kapazitäten sind längst nicht am Limit. Insbesondere für das Flüssigerdgas liege die Auslastung der bestehenden Terminals in Europa teilweise weit unter 10%. Wieso dann die riesigen öffentlichen Investitionen in die neue Gasinfrastruktur? Das hängt maßgeblich mit dem Fracking-Boom in den USA zusammen. Dank der Ausweitung dieser Fördermethode ab der Jahrtausendwende schießen die Fördermengen von Erdgas durch die Decke und machten die USA zum größten Erdgasproduzenten weltweit. Die Finanzmärkte witterten da natürlich den nächsten großen Boom. Bereits 2006 war in Marktanalysen vom Flüssigerdgasboom zu lesen. Der kam dann auch tatsächlich. Aber der Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Pandemie ließ 2020 die Nachfrage nach Öl sinken. Der Preis sank. Das brachte zahlreiche Fracking-Unternehmen in Bedrängnis, da die unkonventionelle Gasförderung nur rentabel ist, wenn der Ölpreis ein bestimmtes Niveau hat. Die Folge: US-Unternehmen suchen noch aggressiver nach neuen Absatzmärkten. Zwar prognostizieren alle in der Scientists for Future Studie aufgegriffenen Studien eine stetige Abnahme des europäischen Erdgasbedarfs in den nächsten Jahrzehnten, auch weil sie davon ausgehen, dass die Klimaziele eingehalten werden. Doch die Gasindustrie pokert dagegen und holt sich dabei Unterstützung von den Nationalstaaten. 2018 handelten der damalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ex-US-Präsident Donald Trump aus, dass die EU mehr Flüssigerdgas abnehmen und die USA im Gegenzug auf Strafzölle gegen Automobilprodukte verzichten werden. Öffentliche Subventionen von neuen Flüssigerdgas-Terminals sind daher an der Tagesordnung. Die Beteuerung von FlüssigerdgasbefürworterInnen, dass es ja gar nicht klar sei, wie viel Flüssigerdgas letzten Endes wirklich aus den USA kämen, sind vor diesem Hintergrund albern. Aber trotz Subventionen, erleichterter Genehmigung und vollständiger Übernahme der Anschlusskosten ans Gasnetz, dank der 2019 beschlossenen Flüssigerdgasverordnung mussten die Energiekonzerne Uniper das geplante Flüssigerdgasterminal in Wilhelmshaven bereits abschreiben. Der Grund: die fehlende Bereitschaft von Marktteilnehmern im derzeitigen Umfeld, Importkapazitäten des geplanten Terminals verbindlich zu buchen. Es ist nicht schwer zu erraten, wer die Zeche zahlt, wenn sich die großen Hoffnungen auf Flüssigerdgas als das Hirngespinst herausstellen, als das sie sind. Ebenfalls die Nationalstaaten. Und nicht zuletzt die Beschäftigten in den beteiligten Unternehmen werden in die Röhre gucken, wenn Entlassungen anstehen. Wenn der Import von Flüssigerdgas also ökologisch und ökonomisch Unsinn ist, bleibt für die Erdgasversorgung nur Nord Stream 2, oder? Die beiden Projekte werden oft als Alternative verkauft, wahlweise garniert mit Vorwürfen von Anti-Amerikanismus oder Russophobie. Doch auch hier greifen dieselben Argumente, die die Scientists for Future anführten. Der Bedarf ist gut gedeckt und in Anbetracht der Klimakatastrophe müssen wir dringend aus der Erdgasnutzung aussteigen. Das treibende Interesse der Bundesregierung bei Nord Stream 2 dürfte eher den beteiligten deutschen Unternehmen wie Wintershall Dea gelten, einer BASF-Tochter, die im ersten Entwurf der Industriestrategie 2030 vom Bundeswirtschaftsministerium noch als schützenswerte Champion bezeichnet worden war. Für Wintershall wie für die Chemieindustrie insgesamt ist Erdgas außerdem ein wichtiger Rohstoff. Und für die ist Scholz anscheinend bereit, 1 Milliarde Euro an Steuergeld als Schmiergeld an die USA zu verpulvern. Sowohl im Flüssigerdgasgeschäft als auch bei Nord Stream 2 involvierte Unternehmen wie Uniper, Gasunie und Shell dürften diese doppelten Geschenke freuen. Gilt das Milliardenangebot des Vizekanzlers auch gegenüber der neuen US-Administration unter Joe Biden und gab es noch weitere Verhandlungen? Antworten auf diese Fragen fordert die Deutsche Umwelthilfe. Eine erste richtige Forderung. Darüber hinaus kann das politische Ziel nur ein sofortiger Stopp der geplanten Flüssigerdgasterminals in Stade, Brunsbüttel und Rostock sowie der Nord Stream 2 Pipeline sein. Es gibt bereits eine stärker werdende Anti-Gas-Bewegung in Deutschland. 2019 wurde eine Pipeline-Baustelle in Mecklenburg-Vorpommern besetzt. 2020 wurde der geplante Terminal-Standort in Brunsbüttel besetzt. AktivistInnen klebten sich im September an die niedersächsische Staatskanzlei fest und das Aktionsbündnis Ende Gelände besetzte ebenfalls im September das Gaskraftwerk Lauswart. Überdies beginnt die deutsche Anti-Gas-Bewegung sich mit der internationalen Bewegung zu vernetzen. Die Kampagne Shale Must Fall organisierte Mitte Dezember einen globalen Aktionstag in über 20 Ländern, darunter die USA, Argentinien, Kolumbien, Namibia und viele EU-Staaten. In Deutschland wurde unter anderem vor der Zentrale von Wintershall Dea in Berlin demonstriert. Daran anzuknüpfen ist das Gebot der Stunde.
Ja, nochmal schön zusammengefasst vom linken Medienspiegel, vorgelesen sozusagen aus der Zeitschrift Analyse und Kritik vom 16. Februar, oder Katja? Hat sie ganz gut hingekriegt, ne?
Ja, klar.
Wir wollen ein bisschen auflockern mit Musik und hast auch was mitgebracht für uns.
Ja, das ist aus Finnland, Elekeleiset, das ist die Rentnerband und die haben einen super Hit und das heißt Humpa Mag. Kinat.
Okay, dann spielen wir ab. Ja, wunderbar. Elekeleiset waren das mit Humpa-Musik.
Genau, das ist eine extra Musikrichtung. Es gibt aber, glaube ich, nur zwei Bands, die diese Musikrichtung pflegen.
Hm. Ja, wir wollen uns unserem zweiten Thema heute widmen und das ist die Klimawende von unten. Seit Jahren verschleppt die Bundesregierung den Kohleausstieg, den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Verkehrswende. Mit den Mitteln der direkten Demokratie können wir aber in den Städten und Gemeinden ambitionierte klimapolitische Entscheidungen herbeiführen und die Kommunalpolitik muss sie umsetzen. Diese Initiative Klimawende von unten, die setzt sich dafür ein, dass mehr und mehr Initiativen die Klimawende von unten auch starten. Und in Neumünster gibt es eine Klimainitiative, die sich als Teil der Bewegung versteht. Und du hast sie gegründet, ne, Katja?
Ich habe sie ursprünglich gegründet und eigentlich ist es eine Initiative von gemeinnützigen Organisationen. Da gehört zum Beispiel die Naturfreunde dazu oder der NABU, ADFC, der Bund, Greenpeace und diese Mitglieder, die setzen sich für die Klimawende von unten ein. Auch der ADFC, wo ich die Sprecherin von der Ortsgruppe bin, ist eigentlich Teil von dieser Bewegung.
Sind auch Parteienmitglieder?
Also das ist direkte Demokratie, ist parteienunabhängig. Also das ist ein ganz anderes System praktisch. Also das ist Parteisystem oder repräsentative Demokratie, die wir so hier haben. ist eine andere Herangehensweise. Mhm. Aber trotzdem haben wir diese praktisch ursprüngliche Form von Demokratie genauso. Man muss sie nur zum Leben erwecken. Die ist noch da. Man muss nur selbst aktiv werden. Da gehört alles dazu, was zum Beispiel demonstrieren ist, Unterschriftenlisten sammeln, Protestbriefe. Mhm. Ich kann auch jetzt dazu auffordern, einen Protestbrief zu schreiben gegen diesen Artikel oder diese LNG-Tankstelle.
Könnte man machen.
Leserbriefe, ja. Einwohnerfragen.
Natürlich mit dem Klimaschutzmanager der Stadt auch mal sprechen, vielleicht mit den Verantwortlichen der Stadtverwaltung, ja, und den Stadtwerken wäre eine Möglichkeit. Haben diese ganzen Organisationen dann auch mal zu euren Forderungen Stellung bezogen oder wurden diese Forderungen von der Politik mal übernommen?
Ja, wir haben Gespräche geführt. Allerdings muss es dann, also wir müssen Forderungen aufstellen und die müssen auch durchgesetzt werden mit dem Bürgerbegehren. Hm. Wenn die nicht, also wenn die nicht von sich aus auf uns zugehen.
Es sind ja schon Anregungen umgesetzt worden, denke ich mal. Die Klimaschutzziele der Stadt wurden verbessert. Der Klimanotstand ist ausgerufen worden.
Also man muss mit diesen Mitteln der direkten Demokratie immer Druck machen, sonst passiert nichts. Mhm. Ja, man muss den Druck aufrechterhalten und dann auch immer wieder nachschieben.
Eure Ziele, also könntest du die nochmal kurz zusammenfassen? Was habt ihr an Maßnahmen sozusagen im Gepäck, was die Stadt tun sollte?
Also wir brauchen unbedingt ein Umdenken oder einen Umschwenk, was die Energieerzeugung angeht, sowohl was Elektrizität angeht, als auch Wärmeerzeugung. Mhm. Das ist ja alles noch auf fossile Brennstoffe aus in Neumünster und das muss sich ändern und es muss auch eine Dezentralisierung einsetzen. Also die Energiewende geht praktisch nur über dezentrale Energieerzeugung. Mhm. Und das heißt, das steht ja auch im Klimaschutzbericht, dass wir die Dächer voll machen müssen mit Solaranlagen.
Photovoltaik oder ja, Solarthermie.
Genau, egal wie. Also alle Dächer müssen voll. Nur fehlen da fehlt dann auch die Umsetzung bisher. Also man kann viel in so einen Klimaschutzplan oder Bericht reinschreiben, aber es müssen Taten folgen. Mhm.
Ja, die Stadt Neumünster hat ja ein integriertes Klimaschutzkonzept, wie sie es nennen, ja. Wurde 2015 durch eine Beratungsfirma erarbeitet. Wie viel ist denn bisher passiert? Wie viele Maßnahmen wurden denn sozusagen in die Ratsversammlung übernommen? Und haben Sie dann vielleicht irgendwie neue Maßnahmen beschlossen? Ich habe das Gefühl, dass viele Ideen einfach in so einen Speicher geraten sind, der irgendwann wirklich rausgeholt wird. Aber wer weiß wann.
Ja, also das ist auch die Frage, wie die Parteien das zulassen oder ob dagegen gearbeitet wird. Also man kann auch ein Klimaneutralität bis 2035 oder einen Klimanotstand ausrufen. Aber wenn dann keine konkreten Beschlüsse folgen, dann ist es halt auch, dann lässt man das halt so weiterlaufen. Ja. Das ist also nur eine Willensbekundung praktisch, so einen Klimanotstand auszurufen.
Okay. Auch der Klimaschutzmanager, der neue, ich habe hier ein Zitat. In Neumünster haben wir mit dem Beschluss zur Klimaneutralität 2035 bereits die richtigen Schlüsse gezogen. Nun gilt es, Taten folgen zu lassen und uns gemeinsam auf den Weg in die klimaneutrale Zukunft zu machen. Die Earth Hour rückt diese Aufgabe ins städtische Bewusstsein. Ja, und so fasst er die Gründe für die Teilnahme eben zusammen. Was fordert ihr von den Stadtwerken? Also natürlich die Kohlekessel außer Dienst zu setzen?
Ja, die Kohlekessel werden außer Dienst gesetzt. Das muss ich vielleicht mal grundsätzlich erklären. Ja. Vielleicht wissen das nicht wie alle, wie die Energie hier in Neumünster überhaupt erzeugt wird. Also in der Bismarckstraße. Die Stromversorgung wird hauptsächlich eingekauft von außen. Das kann man ja an der Strombörse handeln. Mhm. Die Wärmeerzeugung, also Fernwärme, also Häuser werden damit warm gemacht, die wird durch Müllverbrennung praktisch geleistet. Und zwar wird dieser Müll ja bearbeitet in der MBA und klein gehäckselt. Also das meiste davon ist Plastikmüll und in so Blöcken gepresst und haltbar gemacht und auch energetisch, dass es einigermaßen gleichmäßig ist. Dann wird es in LKWs verfrachtet und in die Bismarckstraße gefahren und da kann man es dann auch noch mal lagern und dann wird es eben in die Müllverbrennungsanlage reingesetzt. Ich nehme jetzt bewusst nicht die ganzen Abkürzungen, weil ich kann das auch sagen, aber also kann jeder auch selbst nachlesen oder jede, da gibt es ja die entsprechenden Seiten auf der SWN.
Ab und zu machen sie auch mal einen Takt auf eine Tür, denke ich da.
Ja, MBA, genau, da kann man das angucken. Besser sehen dann auch. Und im Winter oder ab Herbst kann man sagen, da kommt dann noch dieser Kohlekessel zum Einsatz, den wir auch noch haben. Und der, also das liegt auch wieder an der Förderstruktur, übergeordnete Förderstruktur, genauso wie bei den LKWs, wird das dann zunehmend unrentabel. Deswegen hat die SWN auch schon das Gaskraftwerk ab 2023 bestellt, quasi.
Ja.
Also wir kommen da nicht drum rum. Es geht immer weiter mit fossiler Energieverbrennung und ein Umdenken ist bisher noch nicht geplant.
Und es ist kein echter Ökostrom bei den Stadtwerken. Ne? Der ist ja dann auch zugekauft.
Doch, das kann schon echter Ökostrom sein. Merkwürdig ist nur, dass dieses aus Wasserkraft, das ist eigentlich ein bisschen komisch, weil Wasserkraft gab es schon, bevor es ein erneuerbares Energiengesetz gab. Also Wasserkraft ist, die Wasserkraftwerke sind auch sehr alt oft. Also oft in Skandinavien laufen die schon 100 Jahre. Da ist es egal, was es für Gesetze gibt, die laufen, wenn man sie einmal anstellt. Also das ist keine Investition in Umstrukturierung Richtung Klimaschutz, sondern das ist einfach, die haben da halt überschüssigen Strom in Skandinavien gekauft.
Mhm. Aber wie ist der gelabelt? Haben die ein richtiges Öko-Label für den Strom?
Ja.
Ist es dieses grüner Strom-Label?
Nein, du sagst es schon richtig. Also man müsste es richtig labeln lassen, damit es in Ordnung ist. Also das haben die Stadtwerke nicht nötig. Also die sagen halt, es wäre halt.
Ja, ich weiß, dass sie Ökostromtarife haben, aber genau, das richtige Label, was wirklich gut ist, das haben sie eben nicht.
Ne? Ja, da gibt es zwei Stück und wie du sagst, das grüne Stromlabel ist das Beste eigentlich. Mhm.
Ja, und ihr fordert auch Ökostrom in allen öffentlichen Gebäuden. Schon ab diesem Jahr ist das ist unrealistisch, oder?
Ja, das kann ich jetzt nicht konkret dazu was sagen.
Ja. Okay, und was plant ihr jetzt in nächster Zeit, also die Klimainitiative? Wie würdet ihr das anlegen, was ihr habt, nochmal nach vorne tragen?
Also letztendlich muss man Bürgerbegehren anstrengen, weil da kam jetzt keine große Rückmeldung, dass sie auf uns zugehen irgendwie mit unseren Forderungen.
Seid ihr vernetzt in der Region mit anderen Initiativen?
Ja.
Energiebürger Schleswig-Holstein und
ja, das ist vom Heinrich-Böll-Stiftung Initiative. Das ist ein bisschen andere Zielsetzung
haben die. Okay, wir nähern uns schon fast Ende der Stunde. Wir müssen aber noch über die Verkehrswende auch vielleicht sprechen nachher.
Das ist, in 2 Minuten kann ich das abfragen. Nee, das ist ein Witz.
Nee, aber
die Verkehrswende ist ungleich komplexer noch als das Thema Energiewende.
Ja.
Also reine Energie jetzt.
Ja. Ja. Aber vielleicht nach einem kurzen Musikstück können wir noch ein bisschen drüber sprechen.
Mhm.
Du hast jetzt, was hast du noch mitgebracht? Adaro.
Ja.
Assoziiert da irgendwas bei dir?
Ja, das ist eine Band. Ich komme ja aus Süddeutschland, das hört man vielleicht jetzt noch mal.
Ja.
Das war eine Band, eine Folkrock-Band, die es leider nicht mehr gibt.
Mhm. Stella Splendens, viel Spaß damit. Adaro war das mit Stella Splendens. Ja, Katja, wir können noch ein kurzes drittes Thema anreißen. Ich habe dich ja vorgestellt als Aktivistin des Verkehrsclub Deutschland, der Ortsgruppe hier in Neumünster. Kannst du kurz vorstellen, was ihr da für Projekte habt?
Also wir machen beim Stadtradeln ja wieder mit und machen ja auch viele andere mit, aber wir haben letztes Jahr das erste Mal das Projekt Frischer Wind in frische Brötchen eingeführt. Das machen wir in Kooperation mit den Bäckereien in Neumünster oder diejenigen, die mitmachen wollen. Und zwar gibt's da für jeden Brötchen-Einkauf, der mit dem Fahrrad absolviert wird, ein Brötchen gratis.
Mhm.
Bei manchen Bäckereien, die mitmachen eben.
Ja.
Das kommt sehr gut an. Auch der ADFC ist da also sehr scharf drauf. Oder auch die Stadt bewirbt das jetzt auch. Die haben ja auch so ein Heftchen rausgebracht oder bringen wieder was raus für die ganzen Veranstaltungen, die werden dem Stadtradeln bald stattfinden. Und dann haben wir die Bürgermeisterkandidaten befragt, 10 Fragen über die Verkehrswende oder die Mobilitätswende, was da ihre Vorstellungen sind. Und die Wahlprüfsteine von uns, die werden nächste Woche wahrscheinlich auf unserer Seite, also VCD Nord, Ortsgruppe Neumünster, im Internet zu finden sein. Da kann sich jeder über die verkehrspolitische Ausrichtung unserer Wahlkandidaten ganz genau informieren.
Mhm. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren? Radwegenetz in Neumünster.
Auf jeden Fall die Radwege. Also es gibt auch, muss man sagen, vom Bund jetzt ganz viel Geld zum Radwege fördern.
Mhm.
Also Radverkehrsförderung. Also man kann da richtig viel Geld abgreifen. Das ist an bestimmte Qualitätskriterien gebunden. Bis 2023 ist es, glaube ich, fast 1,5 Millionen Euro. Insgesamt für ganz Deutschland, das ist so richtig ein großer Batzen Geld, der verteilt sich natürlich auf die einzelnen Kommunen. Natürlich muss man dann auch fix sein und das jetzt beantragen und da kann Neumünster sehr viel profitieren. Wir haben ja teilweise noch Radwege aus den 50er Jahren. Jetzt mit Corona sind auch die Fußwege viel zu eng.
Ja.
Also ein Fußweg sollte idealerweise mindestens 2,50 Meter Breite haben. Also, dass man mit dem Doppelkinderwagen und einem Rollstuhl sich begegnen kann, ohne dass man nicht aneinander vorbeikommt oder auf die Fahrbahn ausweichen muss. Das ist ja auch gefährlich. Oder halt dann die Fahrradfahrer dazwischen sind, Fahrradfahrerinnen und die Fahrradwege sind halt auch viel zu eng.
Ja, aber ich kann ja aus eigener Erfahrung sprechen. Also in Wittorf gibt es kombinierte Fuß- und Radwege, die super gefährlich sind. Und es ist wirklich da angebracht, dann auf der Straße zu fahren. Und Der grüne Oberbürgermeisterkandidat sagte auch, dass weniger Unfälle bei Radfahrern eben passieren, wenn sie auf der Straße fahren.
Das stimmt.
Ja, aber es müsste dann weniger Verkehr auf der Straße auch wirklich
stattfinden. Da packst du auch ein ganz heißes Eisen an. Jedes Jahr sterben Menschen im Straßenverkehr in Neumünster. Das ist ein Unding. Wir haben in Oslo und zum Beispiel in Kopenhagen schon seit Jahren keine Toten mehr im Straßenverkehr. Und es sind
bei Radfahrern, meinst du?
Überhaupt. Mhm. Ja, die haben die Straßen so umgebaut, dass es nicht zu Unfällen mehr kommt und entschärft. Das könnte man in Neumünster mit einem Federstrich auch machen. Und das heißt Zone 30 im ganzen Straßenverkehr, also im ganzen Stadtgebiet. Damit kann man die Unfallzahlen plötzlich also auf Null kriegen.
Ja. Wir hatten vorhin auch darüber gesprochen, dass einige Stadtteile wirklich abgehängt sind mit ihrem Verkehrswegekonzept, zum Beispiel die Gartenstadt. Also wie alte Menschen von dort dann noch in die Innenstadt kommen sollen, wo auch in der Gartenstadt ist wenig an Nahversorgung. Das ist auch sicherlich ein Problem, ne?
Also das ganze, die ganze Verkehrswende hat auch einen starken sozialen und gemeinschaftlichen Aspekt. Kinder können nicht alleine auf die Straße, ohne dass sie angefahren werden. Alte Menschen vereinsamen in Stadtteilen, die, wie du sagst, wenig Nahversorgung haben. Mhm. Also das Wohnen leitet Mobilität, heißt beim VCD. Also so wie man wohnt, lebt man auch. Also es gibt in anderen Städten Konzepte, dass wir sind ja auch dabei, Wohnungen zu bauen hier in Neumünster. Neumünster soll ja 90.000 Einwohner irgendwann mal die nächsten Jahre haben. Das ist eigentlich ein riesen Experimentierfeld für neue Wohnformen. Autoarme Stadtteile könnte man da aufbauen. Das ist ein riesen Zugewinn an Lebensqualität für die Menschen dort. Das ist unglaublich. Da gibt's keine Abgase. Da begegnet sich Menschen auf der Straße fußläufig. Man kann eigentlich nur mit Fußverkehr kann man Kultur oder kulturelles Leben schaffen. Und das fehlt in Neumünster echt. Das wurde zurückgedrängt auf Kosten von öffentlichen Raum, der praktisch als Parkraum umgewandelt wurde für Autostellplätze. Und das ist eigentlich ein Missbrauch von öffentlichen Raum. Öffentliches Leben läuft immer zu Fuß ab.
Und wir hatten auch gesprochen, ja, wo soll die Stadt dann hinbauen? Wir wollen ja keine Neubauten an den Stadträndern, da wird viel Natur zerstört. Genau. Ich möchte zum Beispiel keine Hinterlandbebauung, also ich habe ein Grundstück, wo wirklich dann auch kein Haus mehr raufpasst. Also die gestern habe ich dann gehört, ja, wir können doch viel mehr Hinterlandbebauung machen, aber die Grundstücke zum Beispiel in Wittorf, die sind so schmal, dass da auch keine Häuser draufstehen können mehr. Und wir wollen auch die Natur haben, da sind Naturschutzgebiete dazwischen. Es wird auch schon gerodet teilweise jetzt in wilden Aktionen in der Altonaer Straße, in der Mühlenstraße und
das war ja auch eine ganz wichtige Sache, um mehr Kultur oder mehr Leben in die Innenstadt wieder zu bringen, dass man zum Beispiel gezielt einen Plan macht, wie viel Parkplätze wollen wir abbauen und dann werden die Parkplätze wieder zu Grünflächen. Gerade im hier sind wir ja nicht weit vom Kleinflecken, da stehen noch drei große alte Bäume und dann so, ich sage es immer, so Besenbäume, so kleine Besen und das ist einfach, heutzutage kann man das nicht mehr machen. Man muss mehr Grünflächen haben, man muss gucken, dass es in der Stadt nicht zu heiß wird und dass bei Starkregen der Regen schnell versickern kann und das geht halt auf einer Asphaltfläche oder auf einer gepflasterten Fläche sehr schlecht.
Ja. Okay, wir müssen uns verabschieden. Wir haben eine Stunde gesprochen, Musik gehört. Es war sehr nett mit dir hier. Vielleicht können wir es mal wiederholen.
Gerne.
Ja. Wir hören jetzt ein Stück von Gossip, Standing in the Way of Control. Okay, das war die Earth Hour im Freien Radio Neumünster. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaltet demnächst auch wieder ein dann bei uns. Tschüss.